Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Leute, endlich ist es wieder soweit. Die zweite Fußball-Bundesliga geht wieder los. Erster Spieltag haben wir hinter uns. Und es ist noch viel geiler, als wir es uns hätten vorstellen können, oder Leute? Direkt geile Stimmung, geile Buden, viele Tore vor allen Dingen. Richtig geil. Und so kann es doch auch einfach wieder losgehen. So macht es einfach Spaß, sich das Ganze wieder anzuschauen. Und dann noch dazu ist ja jetzt auch noch die Transferphase bis 1. September. Also Transfergerüchte sind auch immer wieder mit bei. Ein paar Kader sind noch nicht fertig. Also gerade bei Schalke, Taylan Bulut, Moussa Silla, gehen die Jungs noch von Bord? Wer kommt dann auch als potenzieller Nachfolger? Und so ist natürlich auch eine gewisse Anspannung da bei allen. Vor allen Dingen natürlich bei den Fans der jeweiligen Zweitliga-Vereine. Ich habe natürlich noch überlegt, wie kannst du den Podcast vielleicht noch cooler machen, noch spannender für euch. Hab jetzt euch zwei Spiele aus der dritten Liga für heute mitgebracht. Dann sprechen wir über ein paar Transfergerüchte, über natürlich auch strittige Szenen. Ich meine, vier rote Karten an diesem Spieltag, geile Buden. Also freut euch, Leute, und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Diese Saison ist ja auch schon richtig geil losgegangen. Eröffnungsspiel Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Das schreit auch nach Bundesliga. Ausverkaufte Hütte. Beide Fanlager mit geilen Choreos. War direkt Energie auch drin. Am Fernseher hat man es gespürt. Ich habe auch einige Leute gehabt, die da waren. Also, die haben auch gesagt, es war magisch. Es war richtig geil. Und dementsprechend waren auch die Erwartungen an dieses Spiel hoch. Und da muss man eigentlich sagen, Hertha BSC Berlin, ein paar Neuzugänge, Stellschrauben, die noch fester gedreht werden müssen, gelten als Top-Favoriten. Nicht umsonst habe ich sie mit ganz oben als Aufsteiger in die Bundesliga getippt. Aber natürlich, gerade in den ersten Wochen, in den ersten Spieltagen, ist immer noch die Frage, wo steht man und wie schnell findet sich die Mannschaft. Bei Schalke, großer Umbruch, Miron Muslic, super erster Eindruck gemacht. Dann Testspiele, Medium gewesen. Und ich selbst habe ja auch das Training der Knappen beobachtet, habe geschaut, wie sieht es da aus, wie ist so das allgemeine Befinden, die Fitness und das Trainingsniveau. Und ich war ja, habt ihr ja bereits in der Songvorschau schon gehört, nicht gerade begeistert. Da hat es mir vor allen Dingen an Tempo und Intensität gefehlt. Und umso überraschter war ich dann über den Start der Knappen, die von Anfang an früh gepresst haben, die Herthaner zu langen Bällen gezwungen haben und als Stürmer, also Rehse und Kovnatski, nicht gerade die Größten, wenn die dann in so ein Kopfballduell mit einem Katic müssen, der ja eine absolute Maschine ist. Ungünstig, man kennt das Ergebnis, sag ich mal so. Dementsprechend, ja, war es dann auch am Anfang eine stürmische Schalker-Mannschaft, vor allen Dingen die jungen Spieler wie ein Remmert, Vitali Becker, der auch auf seiner linken Seite hoch und runter gerannt ist, vorne zu finden war, dann auch wieder hinten, wenn es mal in einer der wenigen Situationen in der ersten Halbzeit gebrannt hat, war er da, hat gelöscht, der gebürtige Bottropper. Und ja, Peter Remmert, für mich eine der größten Entdeckungen in dieser Sommerpause. In der vergangenen Saison, ja, hatte er mal einen Kurzeinsatz in Liga 2, sonst aber eigentlich als Perspektivspieler aus Osnabrück für die U23 verpflichtet worden von Ben Manga. Dort auch nicht überragend gewesen, also keine Top-Torquote. Aber jetzt in die Startelf beordert auf so einer der beiden Halbpositionen hinter Moussa Silla, zusammen mit Christopher Anfiadjei. Und der ist ja in die Bälle reingegangen, hat es jeden Ball nachgejagt, hat sich in jeden Zweikampf geworfen und sinnbildlich dafür ist ja die Vorlage zum 1:0 als Remmert eigentlich schon im 16er gefoult wurde, am Boden liegend, dann aber nicht lamentiert, sondern schnell schaltet, den Ball dann im Liegend mit seinem rechten Fuß in die Mitte spielt zu Moussa Silla, der den Ball dann einschweißen kann. Und dann hast du erstmal gespürt, was für eine Wucht Schalke auch hat. Da ging es ja richtig ab in der Arena. Pure Freude und, um ehrlich zu sein, ich muss unparteiisch sein, ja, aber ich habe es den Schalkern gegönnt. Vergangene Saison war ja katastrophal. Man ist ja fast sogar in die dritte Liga abgestiegen. Schlechteste Saison aller Zeiten. Nur ganz knapp als Tabellen-14. Sogar nicht in den DFB-Amateurtopf gerutscht. Also da merkt man schon, aus dem glorreichen S04 der vergangenen Tage ist jetzt ein biederer Zweitligist geworden, auf dem Papier. Aber die Fans sind natürlich und auch die ganze Infrastruktur mehr als Bundesliga-reif, ich würde sogar sagen Champions League-reif. Ein weiterer Spieler, der mir ins Auge gefallen ist, ist El Faouzi. Kam ja im Sommer von Aachen mit dem Prädikat Laufwunder. Und der hat auch alles weggelaufen im zentralen Mittelfeld. Jede Lücke hat er gestopft. Wenn dann zum Beispiel mal Timo Becker oder dann Felipe Sanchez etwas höher standen, hat er dann die Lücken aufgefüllt. In der Offensive war er am eigenen 16er und im gegnerischen 16er zu finden. Insgesamt war es eine brutale erste Halbzeit von Schalke, muss ich sagen. Die dann ja auch noch durch Nikola Katic per Kopf das 2:0 machen. Da hat sich das Standardtraining, was ich auch beobachten konnte, gelohnt. Ich meine, so eine Standardsituation ist ja auch die einfachste Möglichkeit, zu einem Treffer zu kommen. Und dann, ja, Nikola Katic, wie der da reingewuchtet ist, auch in den Ball, phänomenal. Ich meine, es war sowieso der Abend des Katic, muss man auch sagen. Denn, ja, in der Schlussphase sieht er erst das Knie von seinem eigenen Mitspieler Mertcan Ayhan, weiterer Knappenspieler, Debütant, hat dadurch, ja, sehr wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Und gegen den Rat der Ärzte kommt er dann doch wieder ins Spiel und nur um kurze Zeit später dann den Ball in bester Volleyballmanier wegzupritschen. Gelb-Rot. Aber die Knappen haben, oder die Schalke haben schon gesagt, dass sie dagegen vorgehen wollen. Mal schauen, was daraus wird. Aber die Schlussphase war man noch in Unterzahl. Hat dann ja auch noch einen Treffer durch Grönning schlucken müssen, der neue Stürmer. Der von Ingolstadt kam, schönes Hackentor, gut gemacht. Und er hat auch seinen Kritikern Lügen gestraft, die gesagt haben, ja, Grönning, dritte Liga, gut, aber der ist eher so ein großer Stürmer, nicht so wendig. Muss man sagen, ja, technisch hat er das gut gemacht oder so. Und wenn er dann auch nur erstmal als Backup kommt, wenn er dann im entscheidenden Moment trifft, so wie er es ja jetzt gemacht hat für die Jatana, dann ist es ja gut. Und, ja, Grönning war auch so sinnbildlich für die zweite Halbzeit. Hertha wurde besser. Schalke hat es dann aber auch sehr stark verteidigt. Haben auch bewiesen, dass sie leidensfähig sind, sich hin einigeln können, den Ball auch hinterherlaufen, was ja Fußballer generell nicht so gerne machen. Die wollen natürlich eher den Ball haben, statt die ganze Zeit hinterher zu laufen. Trotzdem haben sie es vorbildlich gemacht, haben es den Herthanern schwer gemacht, die ja einzig mal in Ansätzen durch Fabi Riese gefährlich wurden, aber sonst die Kreativköpfe, Cousins, Krattenmacher, von denen kam gar nichts. Und auch David Kufnatski, Leihgabe des SV Werder Bremen, so jetzt habe ich es wieder, im Sturm, vergangene Saison ja für Düsseldorf noch gut gescored, kam auch nicht richtig ins Spiel rein. Und dementsprechend war es auch ein verdienter Schalker Sieg. Es ist ein guter Anfang. Nichtsdestotrotz, klar, müssen wir auch sagen, gerade so im Kreativbereich fehlt es dann doch noch im Schalker Kader. Karaman noch verletzt, auch nicht im Kader. Ansonsten hast du eigentlich Younes noch, aber der ist nicht richtig in Form und passt auch nicht so zu diesem pressing-intensiven Spiel, was Muslic ja spielen lassen möchte. Also hast du da noch ein Vakuum und da hat die Ruhr 24 ja ein ganz interessantes Gerücht reingebracht und ich will es jetzt mal aufgreifen, nämlich, dass die knappen Laszlo Ebenes leihweise verpflichten von Union Berlin. Kommt da ja nicht richtig zum Zug. Hat beim HSV in der zweiten Liga schon gezeigt, dass er ordentliche Scorer oder eine Scoring-Power hat. Und bei Schalke würde er auf jeden Fall super reinpassen. Ich mag sein Spielerprofil. Ist nie richtig für die gegnerischen Verteidiger auch zu greifen. Bewegt sich gut, sehr spielintelligent und bietet sich halt auch an. Also du kannst, also ist keiner, der sich versteckt, sondern der auch immer wieder den Ball fordert. Wie gesagt, spielt sehr intelligent, sodass er in wenig Zweikämpfe muss, weil er ist jetzt körperlich nicht so robust. Ist abschlussstark, also könnte perfekt zum FC Schalke 04 passen. Und passend dazu ja vielleicht auch Florian Neuhaus. Der wird ja mit Fortuna Düsseldorf als Leihgabe in Verbindung gebracht. Aber Gladbach-Schalke haben ja eine neuerdings eine Fanfreundschaft. Vielleicht kann man das ja auch auf Funktionärsebene ausweiten. Und Neuhaus dann für eine Saison leihen aus Gladbach. Wie gesagt, ihr habt ja den Skandal mitbekommen mit den 4 Millionen von Don Rollo auf Mallorca. Muss ich ja nicht nochmal erläutern. Und auch er natürlich, ähnlich wie Benesch, vielleicht sogar noch ein bisschen physischer und kopfballstärker, könnte bei Schalke wieder Selbstbewusstsein tanken, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich glaube natürlich, wenn du so ein Benesch oder so ein Neuhaus bekommst, das läuft schon ganz geil dann, muss man so ehrlich sagen. Also insgesamt muss ich sagen, Schalke, Topspiel, Hertha noch nicht ganz so stark reingekommen. Aber wir wissen ja, erster Spieltag und da wird noch einiges passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da wir schon mit so einem Knallerspiel reingegangen sind, haben wir natürlich noch weitere Themen. Denn Hannover 96, komplett neue Mannschaft unter Christian Titz, hatten am ersten Spieltag eine sehr schwierige Aufgabe mit dem ersten FC Kaiserslautern. Beide Teams in der vergangenen Saison oben mit dabei gewesen und perspektivisch möchten beide auch in die erste Liga. Hannover 96, natürlich, wie gesagt, mit Christian Titz, einen der besten Trainer der zweiten Fußball-Bundesliga verpflichtet. Ein super Auftritt gegen den ersten FC Kaiserslautern hingelegt und haben mit einer fast rund erneuerten Mannschaft am Anfang auch so ihre Problemchen gehabt, aber Kaiserslautern, da hat es auch an, ja, der letzten offensiven Entschlossenheit gefehlt und desto länger das Spiel ging, desto dominanter wurde Hannover auch. Am Ende wurde es ein Privatduell zwischen Bundu und Kral, der neue Stürmer der Hannoveraner. Ja, es ist ein oder andere Mal ja frei auf Julian Kral, den Lautra Keeper, zugelaufen und ja, die meiste Zeit hat Kral die Oberhand behalten. Erst als dann der eingewechselte Nkili in der 74. Minute die Truppe erlöst hat von Titz, hat man auch so ein bisschen diese Leichtigkeit gespürt. Also es war von Anfang an auch eine Anspannung da. Weil Hannover 96 wollte natürlich dann auch gut in die Saison starten, von Anfang an oben mitmischen. Es ist ja auch wichtig, als wenn du dann später in der zweiten Saisonhälfte nochmal so einen Spurt hinlegen musst, um dich da nochmal wieder oben ranzuarbeiten. Es ist natürlich einfacher, aus einer Position der Stärke am Anfang der Saison sofort oben mitzumischen. Wer allerdings nicht im Kader war, war Wörl. Ja, vergangene Saison bei Arminia Bielefeld Pokalheld gewesen. Jetzt aber nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord auf dem Platz. Und so heißt es, Hannover 96 ist gesprächsbereit bezüglich eines Abgangs. Bielefeld hat ja schon mal angefragt, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Was man sagen kann, die Mannschaft hat sich insgesamt schon gut gefunden. Wie gesagt, 14 Neuzugänge bei den Niedersachsen ist eine ganze Menge und dafür sah es schon relativ ordentlich aus. Im Mittelfeld mit dem Enzo Leopold, einen der Konstanten noch aus der vergangenen Saison, hast du einen Top-Strategen gehabt, der das Spieltempo bestimmt hat, auch mal entschleunigt hat. Wichtig, es wird für mich auch ein ganz wichtiger Spieler sein. Und bei Lauter muss man sagen, ja, da hat es noch nicht ganz so gut funktioniert wie noch in der vergangenen Saison. Man hat schon gemerkt, mit Top-Dörger Ragnar Ache ist ein wichtiges Puzzlestück weggegangen. Dazu ja noch Yokota, der mittlerweile ja auch bei 96 spielt, auch später eingewechselt wurde. Da gerade offensiv fehlen auch so die Automatismen, Pretayen, Emreli, Semi Sahin, die müssen sich auch erst nochmal finden. Und auch erstmal, ja, erstmal müssen auch wieder diese Automatismen in der Offensive sich bilden. Dementsprechend war es dann ein sehr verdienter Sieg für die Lauterer. Und dann gehen wir auf die Neulinge in dieser Liga und fangen einfach mal an mit Holstein Kiel. Die hatten es ja mit dem SC Paderborn zu tun. Und ja, bei beiden Teams wusste man nicht, wo geht die Reise in dieser Saison hin. Klar, als Absteiger aus der Bundesliga, Holstein Kiel, die wollen natürlich auch wieder oben zumindest mitmischen in der Spitzengruppe, sich etablieren. Und der SC Paderborn haben ja ihren Sportdirektor verloren, Trainer Lukas Kwasniok, ihren linken Schienenspieler Aaron Zehnter, der eher als Außenstürmer sogar gespielt hat, Ilias Ansa als Mittelstürmer weg, Manuel Riemann als Keeper nicht mehr da, also das sind schon ein paar Säulen weggegangen, aber es sah für mich trotzdem von Anfang an besser aus als bei den Kielern. Sofort die Automatismen. Spannend finde ich auch die neue Rolle von Raphael Obermeier. Letzte Saison genau als rechter Schienenspieler. Jetzt auf der linken Seite. Dafür Kurda auf der rechten Seite. Den habe ich euch ja schon vorgestellt. Folgt mir da gerne auch mal auf Instagram _tornetz_. Da findet ihr meine Analyse zum jungen Mann. Wie gesagt, Obermeier, der dann, er ist Rechtsfuß, immer wieder auch in Vers gegangen ist. Also Kurda übernimmt so ein bisschen die Flügelposition von Aaron Zehnter, der die Linie rauf und runter läuft. Und Obermeier macht das gleiche wie in der vergangenen Saison, halt jetzt nur spiegelverkehrt. Zieht immer wieder nach innen, füllt dadurch das zentrale Mittelfeld auf, sorgt für eine Überzahl. Und vorne mit Bilbia Betzner, den man aus Wiesbaden geholt hat, und Lukas Copado. Richtig, der Sohn von der Bundesliga-Legende Francesco Copado kam aus Cottbus bzw. Linz. Und ja, vorne war es wieder maximal variabel. Also Ralf Kettermann hat das Spiel, den Spielstil, den man ja schon unter Kwasniok hatte, einfach weitergeführt. Von Anfang an auch wieder offensive Akzente gesetzt gegen ein Kiel, was sich, wie gesagt, erstmal akklimatisieren musste. Die ja mit Shuto Machino eine wichtige Säule verloren haben. Luis Holtby als erfahrener Mann. Und auch so in der zweiten Reihe ein Fiete Arp, der jetzt nicht mehr da ist. Also das sind schon auch Verluste, die man da hinnehmen muss bei dem Team von Marcel Rapp. Und wie gesagt, du musst dich auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass du einer der Favoriten bist. Das ändert natürlich so ein bisschen auch den Spielstil. Du spielst wieder ein bisschen offensiver, musst gegen defensivere Abwehrketten antreten, wobei es jetzt in diesem Spiel nicht der Fall war, weil Paderborn ja schon auch selbst sehr offensiv und aktiv spielen möchte. Nichtsdestotrotz brauchte es dann halt einen Standard, den Gigovic auch schön reingemacht hat. Aber letztendlich muss man sagen, Paderborn mit einer sehr erwachsenen und reifen Leistung machen dann am Ende ja durch Bilbia kurz vor Schluss. Der Zeitpunkt war glücklich, aber das verdiente 2:1 und Ralf Kettermann zeigt, mit dem SC Paderborn kann auch in dieser Saison wieder zu rechnen sein. Und gerade so zum Spielende hin hat mir Holstein Kiel aber auch besser gefallen. Wie gesagt, erstmal wieder ankommen in dieser Liga und dann wird das schon. Bei wem es allerdings wirklich gar nicht lief, wo massive Probleme waren, in die Liga reinzukommen, war beim VfL Bochum. Die mussten bei Domes Darmstädtern antreten. Dort wird ja auch schon wieder Florian Kohfeldt kritisiert, beziehungsweise ja, wird so ein bisschen gesagt, dass Florian Kohfeldt die Saison wahrscheinlich nicht als Trainer der Darmstädter beenden wird. Aber Darmstadt von Anfang an aggressiv, aktiv, muss man sagen. Marco Richter als Leihgabe von Mainz 05 im offensiven Mittelfeld zusammen mit Marseiler. Starkes Duo im 4-4-2-System. Vorne Lidberg, Hornby, also Darmstadt von Anfang an aggressiv gewesen. Bochum musste sich eigentlich erstmal akklimatisieren und da war es dann schon zu spät, weil vor allen Dingen dann ja Lidberg direkt mit einem Doppelpack in Hälfte 1 schon alles auf Sieg gespielt hat. Buschinski hat sogar mal ausgeglichen, aber du hast gemerkt, Bochum, die haben diese Qualität, vor allem offensiv, aber die neu formierte Defensive, also die Innenverteidiger Strumpf, Vogt, Morgalla, alle neu, da muss man sich auch erstmal finden. Automatismen müssen sich bilden, also das ist, wie gesagt, das Hauptthema an diesem Spieltag. Automatismen. Und dann passiert es halt auch mal sehr schnell, dass du gegen eine individuell gut besetzte Darmstädter Mannschaft, die jetzt auch eingespielt ist, kaum Neuzugänge, ins Hintertreffen gerätst. Und ganz besonders gefallen hat mir da Hiroshima Akiyama im zentralen Mittelfeld. Den hat man nämlich aus Niigata geholt, aus Japan. Und der hat im zentralen Mittelfeld zusammen mit Kleefisch super abgeräumt, offensiv den einen oder anderen Impuls gesetzt. Und für mich war es einfach ein stimmiges Bild bei Darmstadt. Da werdet ihr natürlich auch noch in Domes Darmstadt-Talk jetzt etwas mehr zu hören.
Domes Darmstadt-Talk.
So, und was darf bei Tornetz, dem zweiten Bundesliga-Podcast, natürlich nicht fehlen? Das ist der Darmstadt-Talk oder der Lilien-Talk über den Darmstadt 98, über meine Lilien. Und ja, was soll ich sagen, es war ein Einstand nach Maß. Darmstadt 98 gewinnt schlussendlich mit 4-1 gegen den VfL Bochum, was viele nicht so erwartet haben. Ich bin ehrlich, ich habe es auch nicht erwartet. Ich bin in das Spiel reingegangen, habe gesagt, oh, so ein 1-1, so ein 2-2, Hauptsache ein Punkt, Hauptsache ein Punkt gegen einen Bundesliga-Absteiger. Nehme ich sehr gerne mit. Ja, schlussendlich wurde es dann doch ein Sieg. Schlussendlich wurden es doch 3 Punkte. Und, tja, Isaac Lidberg mit einem Dreierpack. Er hat wieder gezeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist und noch sein kann. Dann noch das 4. Tor durch Alexander Vukotic nach einer Ecke von Fabian Nürnberger. Und das 1-1 dann noch zwischenzeitlich durch Bojinski. Ja, da muss man sagen, Patrick Pfeiffer, Neuzugang in Anführungsstrichen, hat ja schon mal für Darmstadt 98 gespielt in der Aufstiegssaison. Jetzt ist er zurück, hat auch schon gute Akzente gezeigt, aber man merkt auch, dass ja, Pfeiffer halt einfach die Spielpraxis fehlt. Gerade dann zusammen mit Vukotic auf der Innenverteidigerposition halt wieder mal ein Spieler, mit dem Pfeiffer noch nicht so zusammengespielt hat, klar in den Testspielen und so, aber wir wissen alle, Testspiele, Freundschaftsspiele, das ist nochmal was ganz anderes als dann das erste Pflichtspiel. Ja, und so ist dann halt auch passiert, dass das zwischenzeitliche 1-1 durch einen ja, Fehler in der Verteidigung passiert ist. Ein langer Ball von Strumpf, dem Innenverteidiger von Bochum, auf eben Brozinski. Patrick Pfeiffer dachte, okay, den Ball habe ich sicher, schäume ich so ein bisschen ab. Ja, falsch gedacht, dann kam der junge, quirlige Brozinski mit seinem Tempo an, hat dann Pfeiffer so ein bisschen weggetackelt. Das wurde ja dann hinterher auch nochmal geprüft, aber ich fand auch alles fair, hat Brozinski einfach gut gemacht, Pfeiffer hat es schlecht gemacht, muss man so sagen. Und dann bleibt halt der junge Brozinski vor Marcel Schuhn, dem neuen Kapitän von Darmstadt 98, auch mal kurz zu erwähnen, ganz cool, und macht dann halt das 1-1. Also da hat man gesehen, ja, Pfeiffer ist noch nicht so ganz auf der Höhe, aber auch Vukotic hatte den ein oder anderen Abspielfehler, wodurch es ja auch zum Beispiel kurz nach dem 1-0-Führungstreffer auch schon knapp wurde. Aber da hat dann Schuhn sehr stark retten können. Generell waren einige Spieler schon auf ihrer Höhe. Bei manchen hast du halt einfach gemerkt, gut, da fehlt vielleicht noch so wirklich die Spielpraxis, aber zum Beispiel Marcel Schuhn, der war sofort da. Wenn der gefordert wurde, Der hat alles weggehalten, bis halt auf das Gegentor. Da konnte er aber wirklich nichts machen. Aber auch Hiroki Akiyama, der neue Sechser neben Kai Kleefisch, der dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Es steht eine leichte Vorsichtsmaßnahme im Raum, weil er in der ersten Halbzeit schon ordentlich weggefoult wurde. Deswegen wurde er zur Halbzeit rausgenommen. Aber in der ersten Halbzeit fand ich, hat Akiyama das schon sehr gut gemacht. Das kann eine gute Doppelsechs werden mit Kai Kleefisch. Jetzt erstmal abwarten, was da verletzungstechnisch ist. Ich hoffe natürlich nichts allzu Dolles. Aber auch der Neuzugang Marco Richter, letzte Saison noch beim HSV gespielt, hat seine Aufgabe gut gemacht. Am Donnerstag erst verpflichtet und dann gleich Samstag in der Startelf. Also das ist auch mal ein Einstand nach Maß. Hat auch schon mit seiner Technik und seiner Beweglichkeit einiges zeigen können. Vor allem bei dem dritten Tor von Liedberg. Die Vorlage oder die geplante Vorlage auf Hornby war sehr gut anzusehen. Da hat er schon gezeigt, was er Darmstadt mit seiner Technik schon einbringen kann in der Offensive. Da bin ich sehr gespannt auf die nächsten Spiele. Ja, und dann mal schauen, wie es dann am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg weitergeht. Gleich am Freitag 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Das wird nochmal eine besondere Atmosphäre. Das erste Auswärtsspiel. Ja, und Nürnberg, ja, die haben sich gegen Elversberg ziemlich schwer getan. Am Ende 1-0 verloren in der Nachspielzeit. Aber man hat auch da gesehen, Nürnberg ist ein sehr unangenehmer Gegner. Also es könnte für beide Seiten, sowohl für Darmstadt als auch für Nürnberg, ein schwieriges Spiel werden, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Ich bin sehr gespannt, wer da seine Spielweise eher auf den Rasen bringen kann. Und dann hören wir uns auch wieder nächste Woche wieder beim Lidien Talk.
Die Tornetz Podcast Empfehlung eures Vertrauens. Da haben wir zum einen den 4:3 Podcast von Magenta Sport. Der dritte Ligaspieltag wird dort ganz genau behandelt. Wenn ihr Fans des Frauenfußballs seid, dann Dreiecken, ein Elfer. Wunderbarer Podcast. Dann haben wir die Bundesliga-Absteiger jetzt schon behandelt. Fehlt nur noch, richtig, die Aufsteiger aus der dritten Liga in die zweite Liga, Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden. Da können wir am besten direkt bei den Dresdnern anfangen. Die hatten eine, ja, vermeintlich leichte Aufgabe sogar bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Fürther von vielen Experten ja auch als Abstiegskandidat gehandelt. Vergangene Saison nur knapp dem Abstieg entronnen. Haben so einen kleinen Umbruch auch vollzogen. Wieder mehr jüngere Spieler im Kader, deutschsprachig. Also wieder mehr auf die eigenen Tugenden besinnen. Und dementsprechend war Fürth auch eine Wundertüte. Man wusste nicht, was man von ihnen erwarten kann. Die Dresdner, die ja als Meister aufgestiegen sind. Als Zweiter. Sie waren lange Erster, aber am Ende wurden sie dann doch noch von Bielefeld überholt. Da war auch die Frage, ja, mit kaum veränderter Startelf, wie kommen die Sachsen in dieses Spiel rein? Vom Fansupport her wieder 1A. Also da bekommt die zweite Liga fantechnisch mit Bielefeld und Dresden zwei richtige Schwergewichter, während Ulm und Regensburg, bei allem Respekt, aber da sind, oder die Fanszene ist da noch nicht ganz so gewachsen, nicht ganz so groß. Deswegen Dresden-Bielefeld, das ist natürlich schon mal ein ganz anderer Stimmungsaspekt. Auch im Rohnhof haben sie direkt das Kommando übernommen, fantechnisch. Aber auf dem Feld, ja, der ein oder andere schwierige Moment, beispielhaft dafür vielleicht so Dresdens Keeper Schreiber will den Ball lang wegschlagen, Futgoy springt dazwischen, der Ball geht dann fast ins Tor rein. Die Fürther haben für mich ein gutes Spiel gemacht gegen Dresden, Wichtig war vor allen Dingen, den Aufsteiger von Anfang an unter Druck zu setzen, denen die Aufstiegseuphorie direkt auch zu rauben, direkt auch mit viel Aggressivität in die Zweikämpfe reinzugehen und natürlich auch frühe Treffer zu machen, was natürlich immer wichtig ist. Und das ist diesmal auch gelungen. Also wenn du direkt mit der ersten Chance durch Flanke, Münz und dann Tor, Footgoy mit 1-0 in Führung gehst, überragend. Ich meine, Footgoy letzte Saison schon Top-Scorer gewesen, jetzt direkt auch wieder getroffen. Legst dann direkt auch in Minute 9 nach durch Felix Klaus. Dann macht Dresden sogar noch das 2-1. Und dann war wichtig, dann hat Fürth das Spiel auch mal so ein bisschen beruhigt, das Tempo rausgenommen und dadurch auch so ein bisschen die Euphorie, die hätte entstehen können bei Dresden, genommen. Und wenn du dann natürlich direkt nach der Halbzeit das 3-1 machst, klar, kassierst dann noch das 3-2. Aber für mich war es ein sehr souveräner Auftritt von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Haben das sehr gut gemacht. Klar, in Hälfte 2 hat man dann auch vor allem Dresden mehr den Ball überlassen. Hat gesagt, ja, spielt ihr ruhig mal. Und da hat Dresden einfach nicht so die Lösung gefunden. Da fehlte so eine Art Stratege, der dann auch mal so einen öffnenden Ball spielen kann. Und weder Fröhling noch Lemmer waren das. Und da ist dann natürlich auch so ein Daferner oft auch nicht ganz so gut in Szene zu setzen. Er braucht auch die Zuspiele hinter die Kette. Christopher Daferner in Liga 3 hat das gut funktioniert. Damals ja schon bei Dresden in Liga 2 war das gut. Aber ja, es war noch nicht ganz so glücklich und deshalb muss Dresden auch direkt mit einer Niederlage in die Saison starten. Und für Fürth, wie gesagt, wurden von vielen als Abschiedskandidat gehandelt, haben das sehr erwachsen gemacht vor allen Dingen. Es war kein glücklicher Sieg aus meiner oder von meiner Warte her, deswegen Respekt. Aber Dresden haben es schon ganz okay gemacht, aber was Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend zur besten Sendezeit 20:30 abgefeuert hat auf der Alm, das hatte wieder Pokalcharakter. Wie gesagt, Bielefeld vergangene Saison als Drittligist bis ins Pokalfinale gekommen und auch viele Vereine, die aus der zweiten Bundesliga kamen, rausgekegelt, ja unter anderem im Halbfinale Bayer 04 Leverkusen. Und hier Bielefeld. Am Anfang mussten sie erstmal so reinfinden gegen Düsseldorf, wo mir vor allen Dingen Cedric Itten als neuer Mittelstürmer, der von Young Boys Bern gekommen ist, und Rasmussen, der rechte Flügelspieler von Ajax Amsterdam, verpflichtet. Und der hat richtig Spaß gemacht. Der hat einen niedrigen Körperschwerpunkt gehabt, viele 1-gegen-1-Duelle gehabt und hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit Tim Handwerker, den neuen Linksverteidiger der Bielefelder, ordentliche Knoten in die Beine gespielt. Dementsprechend dann auch das 1-0 vorbereitet durch ihn, wo er dann Itten findet, also die beiden Neuzugänge. Und da hat man schon gedacht so, ja, nach gut 35 Minuten Düsseldorf wird der Favoritenrolle gerecht. Bielefeld muss Lehrgeld zahlen gegen eine euphorisierte Düsseldorfer Mannschaft. Aber dann hatten wir die Situation mit Oberdorf, der kurz vor der Halbzeit gelb-rot kassiert. Direkt mit der nächsten Aktion macht Sarin Basé für Bielefeld das 1-1. Und da sind wir wieder beim psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Zum einen natürlich direkt nach der gelb-roten Karte zu handeln, wo der Gegner dann auch ein bisschen geschwächt ist, auch mental, zack, zugreifen. Direkt dann auch vor dem Halbzeitpfiff, sodass in den Köpfen der Düsseldorfer auch direkt drin ist: Scheiße, was passiert hier? Und dann machst du kurz nach der Halbzeit per Handelfmeter, was für mich auch war, weil so sind halt die Regeln, der Arm war abgespreizt, wenn er dann an die Hand geht, ist es ein Elfmeter, den macht Kahn ja dann für Bielefeld zum 2-1 rein. Und desto länger das Spiel ging, desto müder wurde Düsseldorf und Bielefeld kam dann so ein kleiner Rausch, natürlich auch angetrieben vom überragenden Publikum. Joel Felix, der Innenverteidiger mit einem Tor und mit einer Hackenvorlage, und am Ende dann Schreck mit dem 5-1 in der 7. Minute der Nachspielzeit. Auch nochmal krass, 10 Minuten Nachspielzeit. Der Schiri wurde viel kritisiert und mit vielem gehe ich gar nicht mal so überein, sondern er hat eine Linie gehabt, die war streng, ja, alles gut, deswegen auch viele Karten. Aber alle oder jede Situation war dann auch für mich okay oder gut bewertet im Rahmen des Regelwerks. Nur die 10 Minuten Nachspielzeit war für mich dann doch ein bisschen zu viel. Du hast gemerkt, ja, auch Düsseldorf am Taumeln waren müde. Und dann war es für Bielefeld auch einfach, da nochmal den Treffer zu erzielen. Nichtsdestotrotz, Bielefeld haben es dann auch clever gemacht. Zwar ein Mann mehr, ja, aber so muss es dann halt auch machen, die Aufstiegseuphorie, anders als Dresden, mitzunehmen vor heimischem Publikum, dann da ganz wichtige Punkte einzufahren. Und herzlichen Glückwunsch, sie sind erster Tabellenführer in dieser neuen Saison. Und dann haben wir die Teams, die aus der dritten Liga aufgestiegen sind, ja schon behandelt und bleiben aber erstmal in der dritten Liga. Denn nach der Zweitliga-Konferenz am Samstag habe ich auch noch mal ein wenig Dritte Liga geschaut und dort sind mir wieder zwei Spieler ins Auge gesprungen, die ich für Zweitligisten sehr interessant finde. Zum einen Leopold Wurm, Innenverteidiger von Jan Ringsburg, vergangene Saison schon eine richtig starke Rolle gespielt, U19-Nationalspieler, temporeich, der kann als Innen- sowie als Rechtsverteidiger spielen, enorme Physis, Kopfball stark, gute Spielantizipation, Zweikampf stark, guter Spielaufbau, also das Komplettpaket, den du günstig verpflichten kannst. Denn als Drittligist hat Ringsburg natürlich auch nicht mehr so die hohen Ansprüche, was Ablöse angehen kann. Also meldet euch bei Achim Bayerlotzer als Zweitligist. So ein Leopold Wurm kann jeden Zweitligisten verstärken in der Spitze. Und einen zweiten Spieler, Berkan Tasch vom Fehl, habe ich schon des Öfteren besprochen, vergangene Saison einer der Top-Scorer der dritten Liga gewesen, jetzt auch wieder mit einem wunderschönen Tor für den SC Fehl. Wie gesagt, ein richtiger Zehner, Spielgestalter, der am besten auch ja, gegen eine massierte Abwehrkette spielen kann, weil er trotzdem immer wieder diese Lücken findet für seine Mitspieler. Hat einen guten Abschluss, gutes Auge, hat auch eine ordentliche Zweikampfhärte, Zweikampfstärke drin, einen guten Körper, auch wenn er sehr klein ist. Also Leopold Wurm und Berkan Tasch für alle Zweitligisten ein Muss. Den muss jeder Sportdirektor auf dem Zettel haben. Und dann wollen wir noch über die restlichen Partien kurz sprechen, beziehungsweise Elversberg gewinnt mit 1-0 gegen Nürnberg. Auch für mich überraschend. Elversberg unter Neutrainer Witzen Wagner für mich eher ein klarer Abstiegskandidat. Aslani, Damar im Sturm, beide verloren, wie gesagt. Dazu Elias Baum als Rechtsverteidiger und die Elversberger haben dann halt auch einfach wieder sich aus unteren Ligen bedient. Zweite Mannschaften, Conte kommt von Hoffenheim als offensiver Mittelfeldspieler. Jasinho Malanga, Flügelspieler, letzte Saison bei Stuttgart, zweite Mannschaft in der dritten Liga, Erfahrung sammeln können. Das sind natürlich schon so Jungs, wo du denkst, so ja, ob das klappt, aber man hat zwar offensiv noch nicht so die ganz großen Akzente gegen Nürnberg setzen konnten, aber wie in der vergangenen Saison zu Saisonbeginn defensiv wieder stabil gestanden, auch ein bisschen Glück gehabt, dass dann Keeper Christoph einen Elfmeter in der Nachspielzeit halten konnte und am Ende macht dann halt Rohr per Standard, wie man es halt so macht, das 1-0 und somit hat Elversberg sich wieder drei wichtige Punkte gehamstert. Nürnberg, wie immer, eine sehr junge Mannschaft. Da wollen sie noch ein bisschen Erfahrung verpflichten. Ja, vor allen Dingen von Stepanov. Vorne hat man sich einiges erwartet. Leihgabe von Bayer Leverkusen als Stürmer. Er hat so ein bisschen an Haaland, wuchtig groß, mit einem Zopf. Also, es gibt schon Parallelen, auch von der Spielweise her. Aber der kam noch nicht richtig zum Zug. Die Nürnberger Mannschaft, die muss sich erst noch mal finden. Gefunden hat sich Eintracht Braunschweig. Die haben in der offenen Partie beim 1. FC Magdeburg am Ende trotz 40-minütiger Unterzahl das 1-0 gesichert. Memo Aydin, ehemaliger Schalke auf der rechten Schiene, hat die 3 Punkte für das Team von Heiner Backhaus besorgen können. Beim 1. FC Magdeburg, Spiel 1 nach Christian Titz mit dem neuen Trainer Fiedler, der von Stuttgart 2 kam. Ja, du hast halt gemerkt, er versucht halt das System, was Titz etabliert hat, weiterzuführen. Aber es hat halt noch nicht alles ineinander gegriffen. Gerade Martin Kaas als Stürmer konnte man noch nicht so in Szene setzen. Braunschweig, sehr zweikampf- und kampfstark, haben sich reingebissen und am Ende mit einem 1-0 belohnen können. Belohnt hat sich auch der KSC gegen Preußen Münster. Ein überragender Marvin Wanicek. Also wirklich, ganz ehrlich, was bringt Marvin Wanicek Saison für Saison? Der Mann ist einfach immer da für den KSC. Er hat wieder einen Treffer, eine Vorlage gegen Preußen Münster. Der ist einfach einer der besten Spieler der zweiten Liga und das schon seit Jahren. Preußen Münster, vor allen Dingen am Anfang gegen den KSC, der wie die Feuerwehr losgelegt hat, was mich eher überrascht hat. Ich sehe KSC auch eher als Abstiegskandidaten, aber ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, wenn du von Anfang an auch einfach offensiv und aggressiv spielst, um auch Selbstbewusstsein zu sammeln für diese neu zusammengewürfelte Mannschaft, gerade in der Offensive. Und Preußen Münster, ja, Alexander Ende, der Trainer beim SC Verl, überragende Arbeit geleistet in der dritten Liga in seinem 4-4-2-System. Auch anspruchsvoll mit viel Ballbesitz. Das muss ich natürlich auch erstmal finden. Das bedarf vieler Automatismen, die da greifen müssen. Und das hast du halt gerade in der Anfangsphase gesehen, dass das bei Preußen Münster noch nicht so der Fall war. In Ansätzen mit einem Oliver Battista Meier im offensiven Mittelfeld hat das schon ganz gut funktioniert. Aber insgesamt ist es dann doch ein bisschen schwierig.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags geht für mich an, ja, da spricht vielleicht auch so leicht das euphorische Herz, dass die zweite Bundesliga endlich wieder losgeht und meine Lilien wieder an den Start gehen. Und ja, der Spieler des Spieltags geht für mich eben an Isaac Liedberg, den Stürmer von Darmstadt 98. Meine Lilien, gerade zuletzt ein paar Wechselgerüchte um ihn. Unter anderem das Transfergerücht mit Pyramids FC, einem ägyptischen Fußballverein, um die 2,5 Millionen und 10% Weiterverkaufsgebühr stehen ja angeblich im Raum. Aber Paul Ferni hat ja schon gesagt, es müsste schon ein sehr unmoralisches Angebot kommen, um diesen Mann noch zu verkaufen. Und diesen Spieltag, am ersten Bundesliga-Spieltag, hat er wieder gezeigt, wie wichtig er für Darmstadt 98 wieder ist. Er hat gegen den Bundesliga-Absteiger, den VfL Bochum, der für doch einige als Titelanwärter um einen direkten Wiederaufstieg, also um die Zweitligameisterschaft gehandelt wurde, hat Isaac Liedberg einen Dreierpack erzielt nach 5 Minuten, das 1-0 dann kurz vor der Halbzeit in der 45. plus 1 das sehr wichtige 2-1 und kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute das 3-1 erzielt. Also 3 wirklich wichtige Zeitpunkte für Darmstadt 98, um in diesem Spiel die ersten 3 Punkte dann auch schlussendlich einzufahren. Und Darmstadt konnte dieses Spiel eben am Ende mit 4-1 gewinnen. Das zwischenzeitliche 1-1 durch Brozinski und das 4-1 dann durch Alexander Vukotic, den Innenverteidiger von Darmstadt 98. Aber auch generell nicht durch seine 3 Tore ist Liedberg aufgefallen. Er hat wiedermals es geschafft, die Abwehr zu brechen. Zusammen mit Fraser Hornby haben die beiden immer wieder für Furore gesorgt. Liedberg mit seinen schnellen Anläufen, Hornby eher mit seiner Körperlichkeit. Also man hat jetzt schon gesehen,
wie wichtig diese beiden Spieler vorne für Darmstadt in dieser Saison werden können, wenn sie fit bleiben. Das ist ja in der letzten Saison bei Darmstadt immer wieder so ein Problem gewesen. Aber wenn Liedberg und Hornby bleiben und fit bleiben, unter anderem auch, dann könnte das wirklich, wirklich wichtig werden. Und Liedberg hat, wie gesagt, mit seinen 3 Toren jetzt schon gezeigt, wo es hingehen könnte. Deswegen für mich Spieler des Spieltags Isaac Liedberg.
Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche Peter Remmert vom FC Schalke 04. Der große Nachwuchsstürmer der Knappen hat bei seinem Startelfdebüt in der zweiten Liga bewiesen, dass er in dieser Saison eine tragende Rolle bei den Königsblauen spielen kann. Vorne als Halbstürmer immer wieder aggressiv in den Zweikämpfen gewesen, hat viele Bälle auch halten und verteilen können, dadurch, dass er auch über 1,90 ist, im Passspiel, im Dribbling auch stark gewesen und beim 1-0 die Übersicht behalten und auch die Willenskraft am Boden liegend, Moussa Sylla zu sehen, der dann das 1-0 macht. Auf jeden Fall ein mega starkes Debüt. Und einer der auffälligsten einer schon sehr starken Schalker Mannschaft. Dann kommen wir mal zu den 11 Tornetzern des ersten Spieltags und fangen an. Im Tor haben wir Kersken von Bielefeld. Davor in der Dreierkette von links nach rechts Joel Felix, ebenfalls von Bielefeld. Rohr von Elversberg und Hoffmeier vom SC Paderborn. Die Schiene links, Handwerker, 2 Vorlagen von Arminia Bielefeld und rechts Memo Aydin, Siegtorschütze für Eintracht Braunschweig. Das zentrale Mittelfeld bilden zum einen Enzo Leopold von Hannover 96, Taktgeber beim 1-0-Sieg der Niedersachsen und Marvin Wanicek, 1 Tor, 1 Vorlage für den KSC. Vorne haben wir dann Noel Futgoy von der Spielvereinigung Greuther Fürth, 2 Treffer gemacht. Isaac Littberg maßgeblich am 4-1-Sieg beteiligt. Und Peter Remmert, 1 Vorlage beim Startelfdebüt für die Schalker. Das sind die 11 Tornetzer des ersten Spieltags. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Tornetz-Folge gekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ich sage noch einmal herzlich willkommen in der neuen Saison. Ich freue mich, für euch auch wieder jeden Zweitligaspieltag begleiten zu dürfen. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns am kommenden Montag wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz-Host. Jan Klein-Resink.